Ja, und jetzt ist es mir eine große Freude, Cyril Chamda anzukündigen. Er ist Pastor in, darf ich sagen, in Brenzbach? Aber ja, ist ein bisschen ein größeres Gebiet, ist ein bisschen kompliziert dort. Genau, er ist außerdem noch Lehrer am Theologischen Seminar in Erzhausen und Mitglied in unserem bundesdeutschen Vorstand der Ekklesia. Und es freut mich, dass du mal wieder da bist, Cyril, und wir möchten dich einfach bitten, dass du uns weitergibst, was Gott dir aufs Herz gelegt hat.
Einen wunderschönen guten Morgen. Hey, schön bei euch zu sein, schön wieder hier in diesem schönen Gebäude zu sein. Das habt ihr echt toll gemacht hier, muss man euch gratulieren dazu. Sag mal, gib mal vielleicht einen Applaus für Gott und für euch, ja. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir in seinem Land leben, wo wir frei unseren Glauben leben dürfen, wo wir was bauen dürfen, um uns zu treffen, um Gott anzubeten. Wer ein bisschen was über verfolgten Christen gehört hat, weiß, dass wir da immer wieder dankbar sein sollten. Ja. Jawohl, ihr Lieben, es ist mir echt eine Freude, hier zu sein. Man sagt in Afrika, man kann dich nicht kennenlernen, wenn man deine Familie nicht kennt. Und ich habe leider es versäumt, ein Foto vorher zu schicken, von meiner Familie. Aber ganz liebe Grüße von meiner Frau Andrea. Ich habe 3 Kinder zu Hause im Odenwald. Ich habe eine 13-Jährige, eine 7-Jährige und einen Einjährigen. Also bei mir sind die Abstände ganz groß, aber das hält mich auf Trab, ja. Da, ich habe also eine Teenagerin zu Hause und auch ein Baby. Ja, das ist gut. Ich möchte kurz beten und dann gehen wir in das Wort Gottes heute Morgen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du was zu sagen hast. Wir öffnen unsere Herzen. Bitte rede du zu uns, ermutige du uns. Danke auch für die Herausforderungen, die kommen, auch für die Dinge, die hart sind. Die wollen wir annehmen aus deiner Hand. Wir wollen dich besser kennenlernen. Wir wollen näher zu dir kommen. Wir wollen so sein wie du. Danke, Jesus, für deine Gegenwart. Amen. Jawohl. Der Wolfgang ist nicht nur ein Freund, sondern wir kennen uns schon so lange. Eben hat er mich gefragt, worüber predigst du? Ich sagte, tja, gute Frage. Worüber predige ich überhaupt? Ja, ja. Also, ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Meine Uhr habe ich auch zu Hause vergessen. Das bedeutet, vielleicht sind wir morgen noch hier und feiern das Pokal von VfB. Aber nee, so schlimm ist es nicht. Ich möchte, dass wir uns über ein Thema unterhalten, was mich das ganze Jahr schon über begleitet, mich und meine Gemeinde. Es geht um das Thema Gnade. Wenn wir Christen über Gnade reden, dann muss man mit vielen Worten kommen, um das zu erklären. Aber ich möchte vielleicht mit einem Beispiel beginnen, was uns vor Augen noch führen wird, was Gnade wirklich bedeutet. Gestern schickte mich meine Frau mit Grünen, sollte das Grüne entsorgen. Und bei uns im kleinen Dorf wissen wir von 9 bis 12, zumindest wusste ich, von 9 bis 12 darf man das Grüne dort bringen, da bei der Stadt. Und da sagt meine Frau, um 11:45 könntest du bitte das Grüne bringen. Ich sage, hat sich die Uhrzeit verändert? Ja, ich glaube, es ist jetzt 12:30 Uhr. Da fahre ich schön brav als Ehemann mit dem Grünen da zur Stadtverwaltung. Man kennt mich ja, was ist ja ein kleines Dorf, ich bin der Pastor. Dann komme ich da und siehe da, das Tor ist zu. Da ist jemand noch drin und wir kennen uns schon lange. Trotzdem schaut er mich an in meinem dunklen Auto. Vielleicht erkennt er mich nicht aufgrund von meiner dunklen Farbe. Trotzdem winkt er. Und das Tor bleibt schön zu. Ich habe ein Foto gemacht und meiner Frau geschickt. Siehst du, es steht da 9 bis 12. Und da sagte sie nur, oh Mann, es tut mir leid. Da musste ich daran denken, dass wir sehr oft vergessen, dass wir eine Gnadenzeit haben. es gibt eine Zeit, wo das Tor irgendwann mal zu ist, wo man nicht mehr zum Glauben kommen kann. Ich glaube, das vergessen wir sehr oft, vor allem wenn man das Privileg hat, von Anfang an Jesus Christus kennengelernt zu haben, dann denkt man, oh, es ist doch schön. Und wenn man Freunde hat, man hat diese Dringlichkeit, nicht von ihnen, von Jesus Christus zu erzählen, weil man denkt, man wird immer Zeit haben. Ja, wer weiß, wir leben vielleicht ewig. Nein. Dass du hier bist und dass du hier sitzt, hast du Gottes Gnade zu verdanken. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann solltest du dankbar sein, dass du diese Gnadenzeit heute noch genießen darfst. Jesus Christus schenkt dir seine Gnade am Anfang des Glaubens und er wird dich auch in deinem Glauben durch seine Gnade tragen und am Ende wird er dich erlösen durch Entrückung oder nach dem Tod dich in den Himmel aufnehmen, auch durch seine Gnade. Gnade am Anfang, Gnade am Ende. Wir sind auf seine Gnade angewiesen. Wir sollten aber sehr, sehr dankbar dafür sein. Ich kenne jemanden, der in der Bibel Gottes Gnade erfahren hat, auf eine eindrückliche Art und Weise. Mit meiner Großen war ich unterwegs und dann haben wir Bibelunterricht gehabt und sie fragte mich, warum gibt es einen Hahn auf bestimmte evangelischen Kirche? Dann kam der Lehrer raus, dann wollte ich ihr natürlich erklären, ja, in vielen Kirchen gibt es einen Hahn. An was erinnert dich das in der Bibel? Und dann gucke ich sie an, ja, an was? Hahn, Hahn, Krähen und so. Da kam sie nicht richtig drauf, sagte, ja, und dann dreimal Krähen und dann, oh ja, Petrus, ja. Dann sagte ich ihr, ja, das ist als Zeichen der Wachsamkeit damals für viele Reformatoren gewesen. Da wollten sie, dass die Kirche ein Zeichen für Wachsamkeit im ganzen Dorf immer wieder da sein kann. Und da erinnern wir uns an die Geschichte von Petrus. Petrus in der Bibel ist nicht irgendwer. Wir werden sehr, sehr viel an ihn denken in den nächsten Tagen, wenn wir Pfingsten feiern. Denn ihm haben wir die erste Pfingstpredigt zu verdanken. Und Petrus wäre gar nichts ohne die Gnade Gottes. Wenn ich Petrus sage, an was denkt ihr gerade? Sehr wahrscheinlich an drei Dinge, die er getan hat. Dreimal hintereinander. Ja, es hat so angefangen. Jesus, alle können dich verleugnen und verlassen. Aber ich, weißt du, auf mich kannst du dich verlassen. Wer hat die Geschichte schon in Kinderstunde gehört? Ja, ich liebe diese Geschichte, ich bin ehrlich. Ich konnte mich damit identifizieren, schon als kleines Kind. Denn ich wusste manchmal in der Schule, wie ich mich geschämt habe, zu sagen, dass ich Christ bin oder wohin ich gehe am Sonntag. Und mit Petrus konnte ich mich identifizieren. Und da heißt es, Petrus hat Jesus Christus tatsächlich, als es drauf ankam, nicht vor einem Soldaten oder vor einem Kaiser verleugnet, sondern vor einer einfachen Magd. Ja, du warst doch einer von ihnen. Ich? Auf keinen Fall. Und Petrus erlebt natürlich die Ernüchterung und keine Ahnung, was in seinem Kopf vor sich ging. Wahrscheinlich viel schlechtes Gewissen. Viele Vorwürfe hat er sich gemacht. Aber da kam Jesus Christus, der gnädige Erlöser, ins Spiel. Nach der Auferstehung schaut der Petrus in die Augen und sagt, Petrus, hast du mich lieb? Dreimal stellt er ihm die Frage. Und dann sagt er, du sollst meine Lämmer bitte, bitte weiden. Das war ein Riesenauftrag, Vertrauensvorschuss. Petrus hat verstanden, was Gnade bedeutet. Ich habe es nicht verdient. Ich habe sogar da muss man aufpassen, was man hier sagt. Ich hab nicht nur es nicht verdient, sondern eigentlich wäre ich nicht der Richtige für diesen Job. Und Jesus Christus hat trotzdem alles auf mich gesetzt. Ihr Lieben, ein paar Jahre später ist Petrus alt, so wie wir auch alle werden, und schreibt an eine Gemeinde, die unter Verfolgung leidet. Und Petrus ist nicht irgendwer, er ist einer, der die Gnade Jesus Christus verstanden hat von Anfang bis Ende. Die Geschichte sagt uns, dass Petrus auch am Kreuz gestorben ist, dass er gekreuzigt wurde. Das ist die Geschichte. Und als es drauf ankam, sagte er, ich möchte nicht gekreuzigt werden wie mein Meister. Könnt ihr mich bitte kopfüber kreuzigen? Ich hab's nicht verdient, so wie er zu sterben. So weit hat ihn die Gnade Gottes getrieben. Bis zum Schluss war er bereit, wie sein Herrn zu sterben. Was hat der verstanden, was wir vielleicht auch verstehen sollten? Ich möchte euch eine Stelle bringen in 1. Petrus Kapitel 5, die Verse 5 bis 11. Petrus schreibt als ein alter Mann an eine kleine Gemeinde in Kleinasien, die unter Verfolgung leidet. Er schreibt: Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er, jawohl, Gnade am Anfang. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Der Gott aller, aber der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Und jetzt gerät der Apostel in Lobpreis und fängt mit einer Doxologie an. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Halleluja. Ich liebe das Wort Gottes. Ihr Lieben, ein paar Gedanken über Gnade nochmal. Die Gnade Gottes ist der Dynamo des Himmels. Tag und Nacht vollbringt sie für uns und in uns Dinge, die wir niemals allein vollbringen können. Die Gnade Gottes trägt dich, das hat Petrus hier erfahren. Ich möchte, dass wir nach Hause gehen heute mit 5 kleinen, klaren Anweisungen von dem Apostel, die er uns gibt. Der Apostel fängt an mit Gnade. Er beendet zumindest diese Perikope mit Gnade. Dazwischen aber gibt er uns 5 klare Anweisungen, wie wir mehr Menschen, so wie wir wie Jesus werden können. Also Gnade ist nie eine Ausrede, um so zu leben, wie man will. Auf keinen Fall. Zwischen Gnade und Gnade gibt es die Gnade, die uns trägt, und Jesus Christus gibt uns ganz klare Anweisungen. Jetzt lesen wir nochmal den Text und dann gebe ich euch die 5 Anweisungen von dem alt gewordenen Petrus, die er uns gibt, in dem Wissen, dass alles durch Gnade geschieht. Okay? Wir lesen nochmal den Text. Er gibt 5 Anweisungen und begründet immer die Anweisungen. Wer Teenager zu Hause hat, kennt es vielleicht. Meine Tochter war das erste Mal am Freitag in der Jugend. Ich sag zu ihr, ich hole dich bitte spätestens um 11 ab. Warum, Papa? Man kann doch feiern, so lange wie man will. Ich kenne dich, wenn ich das nicht mache, wirst du zu müde sein und krank sein. Und am Montag bist du wieder krank. Also es gibt einen Grund, warum ich dir das gebe. Oh, das macht Sinn. Der Papa ist nicht nur böse, er hat eine Begründung. 5 Anweisungen hier von dem alt gewordenen Petrus. Da werden wir merken, er ist ein Pädagog. Er erklärt immer, warum wir das tun sollten. Also fangen wir an. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Erste Anweisungen. Mit Demut bekleiden. Gegenseitig unterordnen, das klingt nicht gut. Keiner mag das. Aber erklärt warum. Warum? Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber schenkt er. Es gibt eine Begründung, warum wir uns unterordnen sollten. Nicht einfach so, weil der Apostel will, dass wir ein ganz ermerisches Leben leben, so diszipliniert und nein, Gott widersteht den Hochmütigen. Dann hat der Anweisung Nummer 2. Demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes. Und jetzt kommt die Begründung, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Akzeptiere, was Gott mit dir vorhat. Demütig dich. Warum? Er hat eine Zeit, die du nicht vor deinen Augen hast. Immer mit Begründung. Anweisung Nummer 3. Danach gehen wir durch. Alle eure Sorgen werf auf ihn. Nee, nicht weil wir einfach mal durchs Leben so leben sollten. Sorglos. Nein. Warum? Denn er sorgt für euch. Das finde ich klasse. Anweisung Nummer 4. Seid nüchtern und wacht. Warum? Es gibt einen Teufel. Das ist der Widersacher. Und dann? Anweisung Nummer 5. Widersteht den Teufel. Widersteht ihm. Fest im Glauben. Warum? Denn die gleichen Leiden erfüllen sich an der Bruderschaft auf der ganzen Welt. Ich erkläre auch gleich, was es bedeutet. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal hin und fangen an mit Anweisung Nummer 1. Demütig untereinander. Das ist das Erste, was der alt gewordene Apostel, nicht irgendwer, der Gnade erfahren, erlebt und gepredigt hat, uns sagt. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden, denn Gott widersteht den Hochmütigen. Vielleicht kennt ihr das nicht in eurer Gemeinde. In meiner ist es so, sowohl junge als auch alte Menschen können von dieser Anweisung des Apostels profitieren. Denn ich erlebe stolze ältere Menschen in meiner Gemeinde und die immer wieder den Jüngeren zeigen wollen, dass sie das Leben verstehen. Ich erlebe genauso jüngere Menschen, die so stolz sind und denken, die Älteren können ihnen gar nichts beibringen. Stellt euch mal vor, Ältere und Jüngere würden zusammenarbeiten und sich untereinander demütigen. Da hätten wir Weisheit von den Älteren, hätten wir Energie von den Jüngeren. Das wäre Kraft für das Reich Gottes. Aber was passiert, wenn wir immer wieder uns Vorwürfe bringen? Gar nichts. Petrus fordert sowohl jung als auch alte Christen auf, demütig zu sein und einander zu dienen, zu respektieren. Wir Menschen sind unabhängig von Alter, von Meinung, von Herkunft. Wir sollen uns gegenseitig demütigen. Und ich finde, das ist ein tolles Bild, was der Apostel hier uns gibt. Denn es ist nie einfach mal nachzugeben. Man will immer Recht haben. Man will immer das Gefühl haben, hey, ich habe doch auch mal was zu sagen. Die Wahrheit ist, wir brauchen einander. Und viele haben dieses Wort Demut und Unterordnung nur mit Ehe in Verbindung. Ah, die Frau sollte sich unterordnen. Ja, schlechte Nachricht für euch. Der Apostel redet hier nicht von der Ehe, sondern von der ganzen Gemeinde. Wir sollten uns gegenseitig unterordnen. Denn warum? Gott widersteht den Hochmütigen. Und den Demütigen schenkt er Gnade. Gott hasst es, wenn wir kommen mit dem Gefühl, ich kann es, ich weiß, wie das geht. Auf mich könnt ihr nicht verzichten. Ihr solltet auf mich warten. Nein, lasst uns einander dienen und demütig sein. Und ein Riesenzeichen von Demut hat unser Herr uns gezeigt in Philipper 2. Er wurde demütig. Demut bedeutet sich nicht nur sich so kriechen und sich verstecken. Demut bedeutet gehorsam sein zu seinem Auftrag. Was hat Gott mir gegeben? Was hat er dir gegeben? Jesus wurde demütig bis zum Tod am Kreuz. Er hat es mit sich geschehen lassen, was mit ihm geschehen musste. Am Freitag hatten wir Rangers und ich bin da Stammpastor bei uns. Und ich freue mich immer, wenn Eltern kommen und geben die Kinder ab. Und dann habe ich bei einer Frau, die ich lange begleitet habe, also Betonung auf lange, in ihre Ehe. Und dann kam ich auf sie zu und ich wusste, sie hat einen runden Geburtstag. Ich habe ihr gratuliert. Dann frage ich nur mal nur nebenbei, wie geht's dir denn so? Sagst, oh, mir geht's gut. Du, mein Geburtstag wird nachgefeiert. Mein Mann und das ist passiert. Und dann erzählt sie mir voller Freude von ihrer Ehe, von dem, was sie vorhaben. Die Geschichte davor ist aber sehr interessant. Ich weiß noch, wie ich in ihrem Wohnzimmer saß und die 3 Meter von Corona waren nichts im Vergleich zu dem, was ich dort erlebt habe in einem Wohnzimmer. Ja, keiner wollte nachgeben. Ich rede gar nicht. Entschuldigung, das fängst du an. Und jetzt ein paar Monate später zu sehen, was Gott da getan hat, wenn Demut und viel Gebet kommen und man kommt zueinander, das hat mein Herz berührt. Ich möchte vielleicht zu Ehepaare heute sprechen. Vielleicht ist die Heilung in deiner Ehe nur ein Schritt entfernt von Demut. Vielleicht reicht es einfach, wenn du den ersten Schritt machst. Denn hier steht, Gott gibt dem Demütigen Gnade. Anweisung Nummer 2. Demütig unter Gottes Hand. Das habe ich lange gebraucht, bis ich verstanden habe, was der Apostel hier meint. Ich lese euch nochmal den Vers 6. Da heißt es, so demütig euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, die Begründung, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Was heißt denn sich demütigen unter der Hand Gottes? Die Hand Gottes ist im Alten wie im Neuen Testament ein Symbol von Gottes Führung. Das wissen wir. Die Hand Gottes führt mich. Dann sagt er, demütigt euch nun unter seiner gewaltigen Hand. Wisst ihr, was es bedeuten könnte? Oft sorgen wir uns um unsere Stellung, um unseren Status und hoffen auf Anerkennung für das zu bekommen, was wir tun. Hat mich der Pastor gesehen? Hat der Kleingruppenleiter mich gesehen? Sehen Sie überhaupt, was ich mache? Gott ist fähig und bereit, uns zu seiner Zeit zu segnen und uns die Belohnung zu geben, die wir brauchen. Demütig dich unter die Hand Gottes, lass ihn dir deine Belohnung geben. Was sich demütigen unter der Hand Gottes auch bedeuten könnte, ist ein Phänomen, was ich erlebt habe in der Seelsorge, in viele Gespräche. Ihr könnt vielleicht bitte nur nicken und bitte nicht nach links oder nach rechts schauen. Einfach mal nicken, wenn du das Gefühl hast, du hast auch schon so einen Gedanken gehabt. Ich rede mit Menschen und dann höre ich so einen Satz. Ich habe Gott so toll gedient und so toll gebetet. Und trotzdem wurde ich nicht geheilt. Die haben so toll für die Schwester gebetet. Sie hat so viel für die Gemeinde investiert. Warum musste sie durch so ein Leid gehen? Die haben doch so viel gefastet und so viel getan. Warum ist unsere Gemeinde nicht weiter, als wir sind? Also wenn du schon mal so einen Gedanken gehabt hast, dann mach mal den Kopf so. Und jetzt mal auf persönlicher Ebene. Ich habe so viel investiert und so viel Gott vertraut. Ich dachte, ich wäre weiter, als ich jetzt bin. Ich dachte, ich hätte Gott näher kennengelernt. Warum erlebe ich das noch hier? Also, vielleicht kennt ihr das nicht. Für mich als Pastor bin ich einfach mal nackt vor euch. Es könnte bedeuten, ich bin jetzt am gleichen Ort, fast 15 Jahre. Cyril, du hast dein Studium verlassen, dein Land verlassen, bist hierher gekommen, hättest in eine große Stadt gehen können, bist aufs Land gegangen und du betest und fastest und baust Gemeinde und du hast noch keine Megagemeinde von tausenden Leuten. Was ist denn da schiefgelaufen? Jetzt, wenn du manchmal so einen Gedanken hast, wo du das Gefühl hast, du hättest irgendwas Besseres verdient, möchte ich dir eine Lektion von Petrus sagen und geben. Demütige dich unter seine Hand. Akzeptiere sein Urteil für dich, seine Entscheidungen für dich. Wenn du dein Bestes gegeben hast, akzeptiere, wohin er dich führt. Warum? Er kennt die beste Zeit. Er kennt die rechte Zeit. Ich mache Jugendarbeit und es gibt viele, die zu mir kommen und sagen, oh, ich hätte dieses und jenes. Und ich schaue ihn an, ich merke genau, wenn Gott ihm das schenkt, was er jetzt braucht, ist er kaputt. Wer kennt das auch? Manchmal beten wir und denken, Gott, jetzt gibst du mir, bitte jetzt. Und jetzt begründet der Apostel hier, demütig dich unter seiner Hand, akzeptiere, wie er dich fühlt, akzeptiere sein Nein, akzeptiere sein Warten, akzeptiere sein Ja, aber warte. Warum? Weil er dich erhöhen will. wird zur rechten Zeit. Irgendwann wird die Zeit kommen und da hast du vielleicht nicht mal gebetet und plötzlich merkst du, ihr Gebetserhörung, sie kommen eins nach dem anderen. Was ist denn passiert? Das nennt man Gnade, aber im Kopf sollten wir damit aufhören, Gott vorzuschreiben, wie er unsere Gebete erhöhen soll. Auch wenn wir viel im Gebet kämpfen und die Besten sind im Fasten, demütige dich unter seine Hand und lass dich führen. Ich weiß, dass es weh tut, denn es hat mir auch weh getan. Ich habe meine feste Vorstellungen in Visionen, wie aus meiner Gemeinde, aus meiner Familie, was daraus werden konnte und sollte. Aber Gott entscheidet immer. Der Wolfgang und ich, wir sind schon lange miteinander und viele unserer Ecclesia-Gemeinden haben ja ein Gemeindehaus und wir haben auch mal ein Gemeindehaus gehabt. Das war aber nicht so klar geregelt juristisch und irgendwann gab es halt den Tod oder den Ableben von dem Gemeindegründer und da mussten wir den Raum halt mieten, was wir jetzt haben und wir sind da rausgewachsen und wenn man halt unter Pastoren kommt, jedes Mal war die Frage, oh Cyril, habt ihr schon einen Raum? Ja, wir haben jetzt zwei Gottesdienste, jetzt gehen wir woanders hin und bauen und machen in eine Halle Gottesdienst. Wir sind also Portable Church. Das heißt, jeden Sonntag, meine Leute sind gerade dabei, alles aufzubauen. Wir gehen in die größte Halle im Ort, feiern Gottesdienst, trinken Kaffee und dann alles wird abgebaut und wieder nach Hause. Also das ist ziemlich zäh. Das kann ich euch sagen. Aber Menschen kommen zum Glauben. Menschen lieben es und Jesus Christus ist da. Und solange es so geht, dann sind wir dabei. Aber eins kann ich euch sagen, es gibt Momente, da saß ich in meinem Büro und da kam diese Frage von Demut unter der Hand Gottes. Dann fragte ich ehrlich Gott, deine Hand hat vielleicht auch einen Mini-Fehler gemacht. Also um den Odenwald hast du einen Bogen gemacht. In Laubheim haben sie ein schönes Gebäude. In Mainz auch, bei meinen Freunden. Aber bist du sicher, dass deine Hand da keinen Fehler macht? Wir beten immer noch für ein Gebäude. Aber vor ein paar Monaten haben wir ein Angebot bekommen und wir sind tief in Verhandlungen. Und ich sag euch eins, wir waren noch nie so gut vorbereitet wie jetzt für ein eigenes Gemeindehaus. Ich frage mich, wie wir das gemacht hätten vor 10 Jahren. Wir sind noch in Verhandlungen, ihr könnt ja für uns beten, aber ich habe das Gefühl, jetzt ist die richtige Zeit. Ich erkenne, warum Gott mich hat warten lassen. Wir haben mittlerweile viele Leute in unserem Team, die sich drum kümmern. Ich muss mich nicht mal drum kümmern. Die vom Fach sind und die sagen, wir kümmern uns drum. Ach Gott sei Dank, hey, wäre das vor 5 Jahren passiert, da wäre ich überall in jedem Termin. Bitte, wenn in deinem Leben Dinge nicht so schnell geschehen, wie du dir das erhofft, vertraue darauf, dass die gewaltige Hand Gottes dich führt und Gott wird dich erhöhen zur rechten Zeit. Sag Amen dazu. Anweisung Nummer 3. Der Apostel sagt zu uns, alle eure Sorge werft auf ihn. Wie lautet die Begründung? Denn er sorgt für euch. Petrus rechnet damit, dass bei den Christen hier in Kleinasien Sorgen vorhanden ist. Leiden bringt normalerweise auch Sorgen mit sich. Das waren kleine Gemeinden, die gelitten haben. Sie haben gelitten unter 3 unterschiedlichen Dingen. Unter der Macht der römischen Regierung damals, viel Druck. Unter dem Druck von Familienangehörigen, weil sie zum Glauben gekommen waren. Die Familienangehörigen sagen, warum macht ihr das? Und unter dem Druck von den Juden selbst, weil die Christen geworden waren. Druck überall. Und das bringt Sorgen. Wenn man von überall Druck hat, fängt man an, sich Sorgen zu machen. Wer aber gelernt hat, hinter allen Gegebenheiten Gottes mächtige Hand zu sehen, weiß, diese Hand wird mit jeder Sorge fertig. Und das Bild, was der Petrus hier gebraucht, ist tatsächlich dieses Bild hier. Ich weiß nicht, was ihr euch vorstellt, wenn ihr hört, alle eure Sorgen werft. Aber genauso ist es gemeint, auch im Griechischen. Wir sollen die Sorgen auf ihn werfen. Werfen beinhaltet ein energisches Handeln. Energisch. Du sollst wirklich dir Mühe geben, um diesen Sorgen nicht, damit sie sich nicht festgreifen an deiner Seele. Weg damit! Nein, die Krankheit wird mich nicht fertig machen. Nein, ich werde jetzt nicht in Depression verfallen. Nein, ich werde jetzt nicht mehr um Sorgen finanziell machen. Einfach bewusst und energisch wegwerfen.
aber auch dieses Werfen beinhaltet auch den Entschluss, sich von irgendwas wirklich zu trennen. Und Gott ist mächtig, das wissen wir. Er ist unser Vater. Er hat versprochen, für uns zu sorgen. Und wenn wir Sorgen, Stress um die täglichen Probleme selbst tragen, zeigen wir damit, dass wir Gott nicht völlig vertrauen. Es erfordert aber auch Demut zu sagen, okay, ich werde jetzt meine Sorgen nehmen und werfen. Aber wenn wir wissen, warum, können wir das auch machen. Warum? Er hat versprochen, sich darum zu kümmern. Für Leute, die sich Gedanken und Sorgen machen um ihre Kinder oder Enkelkinder, das erlebe ich so oft. Ach, guck mal, der Weg, den mein Kind jetzt nimmt, mein Enkelkind oder mein Partner. Ich habe schon gebetet, ich habe was gesagt und innerlich tust du dich da der Vorwürfe machen und du machst dir Sorgen. Das sagt Gott zu dir, weißt du was? Wegwerfen. Und denk nicht, dass es beim einmal alles passiert. Wenn wir die Sorgen wegwerfen, am nächsten Morgen, wie ist es nochmal? Da kommen sie wieder. Das heißt, das Spiel und diese Übung ist eine tägliche Übung. Immer wieder wegwerfen. Ich weiß nicht, warum der Petrus hier so klar und deutlich ist bei dieser Anweisung, aber es scheint ihm wichtig genug zu sein, dass er das an diese Gemeinde schreibt. Vielleicht betrifft es dich heute. Wenn du zu viele Sorgen in deinem Leben lässt, kannst du deine Berufung als Christ nicht leben. Ich sage oft im Odenwald und manchmal nehmen mir das die Leute übel. Manchmal kommt man in eine Kleingruppe oder zu einem Ranger oder zum Gottesdienst und man hat das Gefühl, einen Haufen Leute, die dabei sind, zu trauern. Nein, so sollten wir doch Christen nicht aussehen. Und so sehen wir oft aus, wenn wir natürlich im Gedanken versunken sind und mit Sorgen. Weißt du aber, der Vater im Himmel hat sich entschieden, sich um meine Finanzen zu kümmern, um meine Gesundheit zu kümmern, um meine Familie zu kümmern, um meine Schule zu kümmern, um meine Zukunft zu kümmern, um meine Berufung zu kümmern. Da kannst du sagen, ich bin froh und ich bin frei. Und dann hast du Freiheit, um von deinem Glauben zu erzählen. Lass dich bitte nicht unter dem Druck des Alltags fertig machen, deine Berufung fertig haben. Wirf die Sorgen, wenn sie kommen. Sag Amen, selbst wenn es schwer ist. Wir sind alle im gleichen Boot. Anweisung Nummer 4. Seid nüchtern und wacht. Und jetzt kommt die Begründung, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Nüchtern und wach. Mahn- und Warnrufe sind diese Worte. Dinge sehen, wie sie sind. Nüchtern sein. Der Nüchterne rechnet mit der hintergründigen Realität der göttlichen und satanischen Macht. Es gibt einen Gegenspieler, der alles dafür tut, damit du unglücklich lebst, damit du nicht in deiner Berufung lebst, damit du dich wie ein Versager fühlst. Nein, bitte, sei nüchtern und wach. Warum? Es gibt einen Teufel. Ein Schläfer merkt nicht, was um ihn her geschieht. Wenn du schläfst, dann wirst du immer denken, alles ist gut. Und ich muss aufpassen, was ich jetzt sage, denn es wird ja gefilmt. In der Welt, in der ich mich bewege, tagsüber zwischen Montag und Freitag, also die Akademiker, mit denen ich mich rumplage, gibt es diese Vorstellung von Teufel sehr, sehr wenig. Also je höher man im Theologiestudium geht, desto weniger glaubt man, dass es einen Teufel gibt. Stell dir mal vor, wer sich wirklich in Tod lacht bis zum geht nicht mehr. Ich musste jemandem, einem Theologieprofessor, sagen, du, tut mir leid, aber ich sehe in der Bibel, es gibt einen Gegenspieler. Oh nein, das sind doch Bilder. Wenn der Apostel hier sagt, wir sollten nüchtern sein, dann meint er das auch. Es gibt einen Teufel. Wenn du nicht aufpasst, wirst du irgendwann mal merken, er hat dich einfach mal verschlungen. Du, manchmal sind das Ideologien, manchmal sind das Ideen, aber die Bibel sagt hier, wir sollen wachsam sein. Und es geht darum, hier auch mal die endzeitlichen Verführungsmächte zu erkennen. Der Teufel versucht uns von Jesus Christus wegzubringen. Und das sagt hier, Jesus Christus sagte schon in Johannes 8, er ist ein Vater der Lüge. Und sein Ziel ist, Menschen zu mördern und zu zerstören. Und Jesus Christus ist gekommen, damit wir Leben haben und Leben im Überfluss. Und es wird hier der Feind, der Widersacher genannt, der Diabolos. Und hier wird das Bild vom Löwen gebraucht. Also, eins weiß ich von den Löwen. Die Löwen, sie gucken immer auf die Tiere, die weit weg vom Herr sind oder die einsam sind. Also, das weiß ich nicht von Afrika. Meine Tochter hat mich schon mal gefragt, hast du einen Löwe gesehen in Afrika, Papa? Nein, habe ich nur im Zoo in Deutschland gesehen. Aber eins weiß ich von den Löwen. Die Löwen sind sehr, sehr scharf darauf, auf kranke Tieren und Tieren, die ganz einsam sind und weit weg von ihrer Herde. Was sagt uns das? Sehr oft, wenn du krank bist oder wenn du in Krisensituationen bist, kommt eine kleine Stimme in deinem Herzen. Ab jetzt sei wachsam, die ist nicht von Gott. Bleib doch daheim. Du ärgerst die Leute mit deinen Problemen. Nochmal hingehen und für dich nochmal beten lassen. Wenn man krank ist, sollte man doch zu Hause bleiben. Also bleib doch mal schön zu Hause. Sieh zu, dass du allein erstmal mit deinem Problem klarkommst. Und wenn du es überwunden hast, dann geh wieder zum Gottesdienst. Solche Stimmen habe ich leider oft gehört. Ich frage Leute, warum warst du nicht? Oh, ich hatte so viele Probleme, Pastor. Ausgerechnet deswegen solltest du dabei sein, denn sonst bist du ein Opfer des Teufels. Und immer wieder kommt diese Stimme, die wir erkennen sollten. Wachsam sein. Ich sag oft zu den jungen Leuten, der Teufel hat zwei einfachen Lügen. Wir fallen immer wieder rein. Alle machen das. Mach das auch. Ist doch nicht so schlimm. Alle machen das doch. Ach komm, mach das. Ja, und die jungen Leute und wir alle, wir fallen da rein. Ja, alle machen das. Und kaum haben wir es gemacht, kommt er mit der zweiten Lüge. Boah, dass du das gemacht hast. Also wenn ich Gott wäre, würde ich dir nie verzeihen. Also das ist ausgerechnet du. Und plötzlich mit schlechtem Gewissen stehen wir da und wir kommen nicht vorwärts. Diese zwei Lügen des Teufels sollten wir entdecken. Wachsam sein, sagt der Apostel hier, weil er ganz genau weiß, wovon er redet. Wer schreibt hier gerade? Das ist unser Petrus, der von einem Moment zum nächsten viel erlebt hat. Er dachte, er wäre stark und plötzlich steht er da. Wir sollten lieber auf seine Worte hören. Lass uns wachsam und nüchtern sein. Wir kommen langsam zum Schluss. Der fünfte Punkt oder die fünfte Anweisung von dem Teufel, von dem Petrus hier hat auch mit dem Teufel zu tun, hat mich aber sehr, sehr beschäftigt die letzten Wochen. Les mal mit mir, was er hier sagt. Er sagt, es geht immer noch um den Teufel, dem widersteht fest im Glauben, den Teufel widerstehen, dem widersteht fest im Glauben. Und jetzt die Begründung, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. In anderen Worten sagt Petrus, weißt du was? Nicht nachgeben. Widersteh den Teufel. Widersteh die Gedanken von, ich werde nachgeben. Wir brauchen keine Angst zu haben. Wir können widerstehen und zwar im Glauben. Und wisst ihr, sehr oft kommt der Teufel in Momenten des Leides. Deswegen schreibt der Apostel Petrus hier an eine Gemeinde, die unter Leid und Verfolgung litt. Und kaum ist man am Leiden, ob körperlich, wenn alles weh tut, oder auch seelisch, hat man manchmal komische Gedanken. Ach, ich gebe einfach mal auf. Ich kann eh nichts mehr. Widersteht im Glauben, sagt er. Im Glauben hat Hiob den Anfeindungen des Teufels widerstanden. Im Glauben haben die Helden der Bibel widerstanden. Im Glauben hat Jesus Christus selbst widerstanden. Zieht die Waffenrüstung an und widersteht. Lass dich nicht runterkriegen, bitte. Und jetzt erklärt er, warum. Sehr oft im Leid ist es so, dass wir aufgeben, dass wir einfach mal aufgeben wollen. Da sagt er, nein. Warum? Wenn du leidest, solltest du Wissen, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eure Bruderschaft in der Welt. Wir hatten vor kurzem jemanden von Open Doors und er kam direkt aus Afrika und erzählte uns, da hat er jemanden getroffen aus Sudan und er sagte zu ihm, wie geht's dir? Er sagte, boah, die Verfolgung geht richtig im Gange hier. Er war Sohn von einem muslimischen Imam und er war krank und sein Vater schickte ihn zu einem Christen zum Gebet und hatte gehört, okay, dort betet man für Leute, die sind gesund. Da ist er hingegangen und kam zurück und war gesund. Und sein Vater, yes, jetzt übernimmst du die Moschee. Und er sagt, nein, jetzt folge ich Jesus Christus. Ab dem Zeitpunkt haben seine Probleme begonnen. Jetzt hat er eine Gemeinde irgendwo und ist er verheiratet und weit weg von seiner Familie. Und dann fragte ihn der Missionar aus Deutschland, was ist am meisten das Leid für dich? Wie können wir dich unterstützen? Sagt er, ihr könnt für mich beten. Aber es gibt eine Sache, die mir so weh tut. Meine Kinder. Und nur ein Afrikaner kann das verstehen oder jemand, der Familien so sehr schätzt. Er sagt, seine Kinder, sie werden nicht eingeladen zum Geburtstag von Cousins und Cousine. Sein Vater hat dafür gesorgt, dass sie abgeschnitten werden von der ganzen Familie. Und jedes Mal steht er da und betet. Er weiß, er ist auf dem richtigen Weg. Aber zu erleben, dass seine Kinder keinen Kontakt haben mit der Rest der Familie. Und das konnte ich so nachempfinden. Ich musste weinen. Das tut richtig weh. Aber sagt der Petrus hier, da musst du aber wissen, bitte widersteht, das gleiche Leid ist auf der ganzen Welt. Wer leidet im Namen Christus, sagt drei Dinge. Nummer eins, ich bin Teil des Leib Christi. Und wenn ich leide, leidet Jesus Christus mit seinem ganzen Leib. Wenn ich leide, dann habe ich Anteil an den Leiden Christi. Jesus Christus hat auch gelitten. Er hat uns nie versprochen, alles wird immer gut. Wenn du das Gefühl hast, hey, was passiert mit mir? Warum kommst du nicht vorwärts? Denk immer wieder daran, du leidest nicht, weil du gesündigt hast. Ja, wenn du gesündigt hast, tut Buße. Aber es ist nicht eine konsequente Sünde. Nein, manchmal leidet man, damit man nachempfinden kann, was es bedeutet mit Christus. Und Nummer drei, das Leiden hat immer einen Plan. Petrus sagt hier ein paar Versen später, wenn ihr ein wenig gelitten habt, irgendwann, wenn wir vor dem Allmächtigen stehen, werden wir zurückgucken und uns fragen, warum habe ich mir so viel Sorgen gemacht mit dem Leid? Das war doch nur so eine kleine Zeit. Im Vergleich zur Ewigkeit, ihr Lieben. Den Teufel widerstehen, mitten im Leid, das ist das, was wir tun sollten. Und das sagt er, wenn wir das schaffen, werden wir merken, Gott hat immer einen Plan. Letzten Sommer ist bei mir wirklich was Schlimmes passiert. Ich habe einen Anruf bekommen von meinem Papa aus Afrika. Da hieß es, er ist aufgestanden und sein linke Auge, da konnte er nicht mehr sehen. Da hat man natürlich einmal gedacht, das ist vielleicht ein kleines Problem, das wird sich lösen. Eine Woche später, das rechte Auge und dann schnell musste man Geld sammeln von überall, damit er in eine ganz schlimme, ganz, ganz teure Klinik geht, damit er sich dann operieren lassen kann. Und all das von Deutschland aus musste ich koordinieren. Viel Geld, viel Stress, viel Gebet. Und während wir noch da mittendrin sind, mein Bruder aus Amerika ruft mich an und sagt, ich habe kein Haus mehr. Ich sitze hier mit meinem 6 Kinder auf dem Koffer. Dann gucke ich, dass ich in den Nachrichten, in seiner Region ist genau das passiert, was in Ahrtal hier passiert ist. Eine Riesenüberschwemmung und ausgerechnet sein Stadtteil war am schlimmsten betroffen. Er hatte vor 2 Jahren ein Haus gekauft und stand da jetzt mit seinen 6 Kindern obdachlos. Und mitten in dieser Situation bekommt er einen Brief vom Arzt. Er hatte eine Untersuchung vor einem ein paar Wochen vorher und dann steht in dem Brief, Herr Chamda, Sie müssen ganz schnell sich behandeln lassen, Sie haben keine Niere mehr. Die Niere funktioniert nur noch 10%, also wenn Sie keine Niere finden, dann haben wir Dialyse. Ihr Lieben, das war ein Schicksalsschlag nach dem anderen innerhalb ein paar Wochen. Ihr könnt euch vorstellen, welche Gedanken einem durch den Kopf kommt. Um die lange Geschichte kurz zu machen, vor ein paar Wochen war ich in Amerika. Wir haben versucht, dass meine Mama die Niere meinem Bruder schenkt. Es hat nicht so ganz funktioniert. Wir sind da immer noch am Gebet. Und dann saß ich neben meiner Mama, die schon lange gläubig ist. Dann guckt sie mich an und sagt, du bist doch der Pastor. Was haben wir denn falsch gemacht? dass wir so viel Strafe bekommen. Ich sagte, Mama, nichts haben wir falsch gemacht. Wir bleiben fest im Glauben. Gott hat was vor. Ich weiß nicht, wie es dir geht oder wie es uns geht. Solche Momente sind schon mal gekommen oder werden kommen, wo wir alles in Frage stellen und uns selbst in Frage stellen. Denk bitte an die Gemeinde in Kleinasien und wie Petrus an sie schreibt. Petrus schreibt nicht, ach, betet nur, dass der Kaiser verschwindet und all euer Leid wird verschwinden. Nein, er sagt, widersteht den Teufel mitten im Leid und ihr werdet merken, und er geht ja weiter in seine Doxologie, da schreibt er, ja, in dem Wissen, dass sie die gleichen Leiden erfüllen an eure Bruderschaft, die in der Welt ist. Und dann macht er weiter, wisst ihr was, der Gott aller Gnade, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus. Er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, es wird kurz, glaubt mir, sagt Petrus, er wird uns dann völlig zubereiten, festigen, stärken. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ihr Lieben, ich möchte, dass wir aufstehen und miteinander beten. Ich glaube, Petrus hat uns viel zu sagen. Habt ihr das auch so gesehen wie ich? Hoffentlich. Gott liebt dich ohne Ende und seine Gnade schenkt er dir. Dass du hier bist, ist ein Zeichen seiner Gnade. Und diese Gnade wird dich tragen, auch bis zum Schluss. Solange wir auf der Erde sind, gibt es klare Sachen, die wir beachten sollten. Und die Bibel ist uns da so eine große Hilfe. Bitte lerne aus diesem Text. Wirf alle Sorgen, denn er sorgt für dich. Sei wachsam und sei nüchtern. Ordne dich unter. Lass Gott für dich kämpfen. Akzeptiere seinen Willen für dein Leben. Er wird dich zur rechten Zeit erhöhen. Und vor allem, wenn du das Gefühl hast, alles geht den Bach runter, glaube daran, dass er einen Plan hat, dass er dich führen wird, von jetzt an bis in Ewigkeit. Ich möchte für Leute beten, die genau das erleben, das Gefühl haben, in einem Chaos zu stecken, wo es viel gerade passiert, wo sie Gottes Eingreifen brauchen. Wenn es dich betrifft, ähnlich wie bei mir, dann hebe die Hand. Ich habe das Gefühl, ich sollte für ein paar Leute beten. Dankeschön, Dankeschön. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort. Dein Wort kommt nie leer zurück. Du weißt, dass wir dich lieben. Du weißt, dass wir bereit sind, mit dir zu gehen. Aber manchmal ist der Alltag so anstrengend. Manchmal kommen Fragen auf. Manchmal ein Schicksalsschlag nach dem anderen. Und wir vergessen, wie stark du bist. Wir vergessen, dass du immer einen Plan hast. Ich bete für jeden Einzelnen in diesem Raum, der auch manchmal das Gefühl hat, es wird zu viel. Vater, ich bete, wie der Petrus hier sagt, dass du uns festigst, dass du uns stärkst, dass du den Glauben erneuerst, dass wir immer wieder mit dieser Hoffnung leben können. Es wird nur eine kurze Zeit, denn irgendwann werden wir den sehen, den wir anbeten. Vater, ich bete um neuen Mut, ich bete um neuen Aufbruch, ich bete um Heilung, ich bete um Durchbruch, ich bete um Gebetserhörungen, denn du bist der lebendige Gott. Schenk, dass wir Zeugnisse geben von dem, was du getan hast, Herr. Danke für jeden Einzelnen in diesem Raum. Schenke du uns diesen Glauben, diesen festen Glauben auf dein Werk, auf deine Gnade, in dem wunderbaren Namen Jesu. Amen. Amen. Danke für die Aufmerksamkeit.